Moin nach Hamburg zu Andreas Winkelmann. Hallo.
Hallo.
Wann haben Sie sich eigentlich zuletzt gefürchtet?
Ah, ist glaube ich noch gar nicht so lang her. Nachts allein im Zelt, im Wald. Da ist dann jedes Geräusch ein wildes Tier oder ein Psychopath, der sich auch in den Wald verirrt hat. Und ich bin ja häufig mit dem Rucksack unterwegs und schlafe dann allein draußen und häufig dann eben auch im Wald. Da gewöhnt man sich eigentlich nie mit daran. Das bleibt immer so ein bisschen so ein. Aber es finde ich auch gut, dieser Gruselfaktor, der mich dann da überkommt. Der hilft mir ja beim Schreiben später.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Andreas Winkelmann, Mord im Himmelreich.
Ja, so heißt Ihr neuester Roman, wie immer eigentlich ein Krimi. Das heißt, auch da gibt es kleine Gruselfaktoren, allerdings nicht so sehr wie normalerweise, denn normalerweise schreiben Sie richtige Thriller und das ist ein, ja, schon eher ein bisschen gemütlicheres Verbrechen.
Ja, ganz genau. Man nennt es ja modern Cozy Crime, also so ein Wohlfühlkrimi. Es gibt auch einen Toten, es gibt auch eine Leiche, aber das Ganze ist mit ganz viel Humor durchsetzt und mit liebevollen, manchmal skurrilen Figuren. Und ich wage mich mit Mord im Himmelreich mal in Neuland. Und ich muss sagen, es hat mir einen Riesenspaß gemacht.
Dieses Neuland heißt Cozy Crime, was ich vorher noch nie gehört habe, bevor ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe. Das heißt tatsächlich, es ist nicht ganz so, ich sage mal, handfest und blutrünstig wie sonst in Ihren Thrillern, oder?
Nein, ganz anders. Gar nicht blutrünstig, spannend auch, weil es gibt natürlich eine Mordermittlung, aber das Ganze, wie gesagt, mit viel Humor, auch Humor, den die Figuren durch den Fall tragen, mit einer tollen Location und wie schon gesagt, hat mir das Ganze so richtig viel Spaß gemacht, mal zu schreiben und nicht dauernd in den Kopf eines Psychopathen absteigen zu müssen, war für mich mal eine ganz neue Erfahrung und auch wichtig für mich, muss ich sagen.
Und Sie haben ja gerade schon gesagt, eingangs doch, es gibt durchaus Momente, wo ich Angst habe. Generell gelten Sie aber als ziemlich furchtlos. Ich glaube, da werden wir auch noch öfter draufkommen im Laufe der Stunde. Als Schriftsteller haben Sie da auch manchmal Angst, nämlich diese berühmte Angst vor dem weißen Blatt?
Überhaupt nicht. Gar nicht. Der erste Satz eines neuen Buches ist für mich immer fast schon ein Höhepunkt. Ich schreibe sowieso einfach drauf los, ohne groß zu planen. Und selbst wenn der erste Satz oder die erste Seite nachher nichts taugt, hat sie mich doch in Gang gebracht, hat die Geschichte in Gang gebracht. Ob ich sie dann nachher nutze, ist ja eine ganz andere Frage. Deswegen grübel ich da nicht lang drauf rum. Ich lege einfach los, wenn ich am PC sitze.
Und streichen notfalls auch nochmal oder ist dann das, was da steht, auch das, was es dann wird?
Notfalls bei der Art zu arbeiten, bei dieser intuitiven Art zu arbeiten, muss man dann im Anschluss auch nochmal streichen, auswechseln, neu schreiben. Das gehört mit dazu.
Jetzt haben wir ja schon vom Cozy Crime, von diesem Genre, das Sie jetzt erstmals für sich auch ausprobiert haben, gesprochen. Ist ein Buch ohne Mord für Sie Zeitverschwendung?
Nein. Das wäre ja schlimm, finde ich. Ich schreib das Genre schon wirklich gerne. Thriller genauso wie jetzt diesen Cozy Crime. Aber wenn ich selber Leser bin, tummel ich mich auch in allen anderen Gefilden rum und mag auch alle anderen Bücher. Und da müssen nicht unbedingt Leichen darin vorkommen. Jedes Buch ist meistens seine Zeit wert, mit oder ohne Leiche.
Dennoch, wenn Sie so über diese Morde schreiben, leben Sie da auch eine dunkle Seite von sich aus?
Das ist wohl so. In meinen Veranstaltungen sage ich häufig scherzhaft, wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn ich das Ganze nicht literarisch aufarbeiten könnte. Vielleicht ist da ja ein bisschen was dran. Ja.
Was wäre denn aus Ihnen geworden?
Ich hoffe, kein Mörder und Psychopath, aber man weiß es ja nie so ganz genau. Also es ist schon manchmal erschreckend, wenn ich dann an so einem Thriller arbeite und tief in den Kopf eines, sagen wir mal, Psychopathen absteige, wie gut ich mich da zurechtfinde, welche Ideen mir dabei kommen. Das macht mir manchmal selbst schon Angst.
Jetzt sind wir doch wieder bei der Angst.
Ja.
In dem Fall der Angst vor sich selber, was wahrscheinlich die gruseligste aller Ängste ist, oder?
Das denke ich auch, ja.
Wenn wir unsere dunklen Seiten so angucken.
Genau, und die hat ja jeder mehr oder weniger ausgeprägt.
Ja, und Sie dürfen sie ausleben.
Ich darf sie ausleben und ich finde das auch in Ordnung so auf diese Art und Weise. Und das ist ja auch etwas, was anderen Menschen dann ein paar schöne Stunden, vielleicht ein paar spannende, vielleicht ein paar gruselige Stunden mit dem Buch beschert. Also insofern alles im grünen Bereich.
Sie haben eingangs erzählt von der Angst, die Sie manchmal haben, wenn Sie draußen schlafen. Wir kommen noch zum Abenteurer Andreas Winkelmann, der nicht nur im heimischen Wald schläft, sondern auch viele Reisen schon gemacht hat, zu Fuß über die Alpen, mit dem E-Bike nach Skandinavien. Welche Ihrer Reisen hat sich in Ihren Krimis später auch wiedergefunden?
Ich versuche tatsächlich meine Abenteuerreisen und mein schriftstellerisches Wirken auseinanderzuhalten. Wenn ich draußen in der Natur unterwegs bin, versuche ich mich zu erden, einen klaren Kopf zu bekommen, meine kreativen Batterien wieder aufzuladen. Nichtsdestotrotz gibt es zwischendurch immer mal wieder Situationen, die mich inspirieren. Wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad durch Skandinavien fahre und in den verschwiegensten und dunkelsten schwedischen Wäldern plötzlich auf ein Horrorhaus stoße, auf ein Lost Place stoße, in dem ich mich umschaue. Und dieses Haus inspiriert mich dann zu einer bestimmten Szene im nächsten Buch. Sowas kommt dann schon vor, das lässt sich nicht ganz vermeiden, ja.
Und das kam auch bei der letzten von Ihren Reisen vor?
Ja, genau. Das kam gerade bei der Reise vor, als ich 3 Monate mit dem Fahrrad durch Skandinavien gefahren bin. Dieses Haus war wie eine Filmkulisse. Man hätte es gar nicht besser herrichten können. Und ich war dann allein da und bin auch in den Keller abgestiegen. Das sind auch so Situationen, wo es mich dann auch ein bisschen gruselt, aber ich mache das trotzdem. Und in meinem Buch Nicht ein Wort zu viel hat dieses Haus dann und ein bestimmtes Zimmer auch Eingang gefunden.
Das heißt, Sie ziehen solche Orte auch an, die so einem gewissen Grusel anhaftet?
Vielleicht finden die mich auch, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Mhm. Der Unterschied ist eben nur, ich gehe dann nicht daran vorbei, sondern ich beschäftige mich damit, auch wenn es mir im ersten Moment vielleicht ein bisschen merkwürdig vorkommt und mir Angst macht, dann steige ich dann trotzdem in meine Ängste ab und beschäftige mich damit. Ich glaube, das gehört dazu, wenn man ein guter Thriller-Autor sein will, wer über Angst schreiben will, wer anderen Menschen Angst machen will, muss auch selber Angst empfinden können, finde ich.
Kriegen Sie da eigentlich manchmal auch Post, Leserpost, wo Leute eben schreiben, da haben sie mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt?
Ja, bekomme ich auch. Da freue ich mich dann auch darüber.
Dass es geklappt hat.
Genau, so Situationen an einer Bahnschranke nachts, wo man anhalten muss, Wald rechts und links an der Straße. Das hatte ich mal in einem Buch. Und da hat sich der Täter sich dann ans Auto rangeschlichen und die Menschen aus dem Auto heraus entführt, die vielleicht gerade geraucht haben und so weiter. Und da habe ich viele Zuschriften bekommen, jetzt kann ich gar nicht mehr an der Schranke das Fenster aufmachen und rauchen oder aussteigen, habe ich viel zu viel Angst.
Jetzt rühren Sie schon an einer meiner Urängste. Ich denke mir immer, wenn ich mich ins Auto setze, hoffentlich kommt nicht von der Rückbank plötzlich jemand hoch mitten in der Nacht.
Wir haben ja alle so diese Knöpfe, die man drücken kann. Die funktionieren bei den allermeisten Menschen richtig gut. Ich kenne die allermeisten davon.
Das glaube ich gerne. Das erzählt einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren Deutschlands in 1:1 auf Bayern 2, Andreas Winkelmann. Sie hören auch viel Musik beim Schreiben, ist es richtig?
Ja, genau. Musik höre ich, um mich in bestimmte emotionale Situationen zu versetzen. Das hängt dann davon ab, was ich gerade schreibe. Das kann dann mal sehr harte Musik sein, Hardrock sein. Das kann auch mal was Emotionales sein, Filmmusik zum Beispiel. Hängt davon ab, was ich gerade schreibe.
Könnte es auch Johnny Cash sein?
Johnny Cash kann es auf jeden Fall sein. Ich mag die Musik von Johnny Cash sehr gern. Die ist ja hoch emotional und hat immer so diesen Vibe von dem einsamen Wolf und von Freiheit. Das passt sehr oft sehr gut zum Schreiben.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Andreas Winkelmann, schreibt 2 Bücher im Jahr.
Das klingt nach Fließband, Herr Winkelmann.
Klingt so, ist es aber nicht. Ich empfinde es nicht als Fließbandarbeit.
Aber es ist schon so, Sie setzen sich jeden Morgen hin. Ich habe sogar mal gelesen, selbst an Heiligabend setzen Sie sich hin, an Ihrem Geburtstag. Es wird einfach jeden Tag was geschrieben.
Wenn ich ganz frisch an einem Buch dran bin, also wenn ich in der kreativen Phase stecke und einen Text ganz neu schreibe, dann muss ich unbedingt dranbleiben. Und dann spielt es eben auch keine Rolle, ob ich Geburtstag habe oder ob Silvester ist. Dann muss ich zumindest 1, 2, 3 Stunden an dem Tag auch an dem Manuskript arbeiten. Das ist ganz wichtig.
Wer sind eigentlich Hendrik Winter und Frank Kodiak?
2 sehr gute Bekannte von mir.
Das sind nämlich Pseudonyme, unter denen Sie auch noch schreiben. Wie kommt es, dass es sich quasi 3 teilen?
Bei Frank Kodiak ist es so, dass er eigentlich eine abgespaltene Persönlichkeit ist. Und der wollte dann auch unbedingt Thriller schreiben, also habe ich ihn halt gelassen.
Ist doch gut, wenn man so mit sich selber reden kann, oder?
Ja, finde ich auch. Wir teilen uns ein Büro und einen Kopf, das ist mitunter anstrengend und schwierig. Aber er schreibt nachts und ich tagsüber, insofern klappt das eigentlich einigermaßen.
Oh, klingt aber sehr anstrengend.
Und Hendrik Winter hat sehr viel mit meinem Leben zu tun. Das ist ja auch kein Thriller, was Hendrik Winter geschrieben hat, sondern ein Krebsdrama/Love-Story. Und das habe ich selbst mal so in der Form erlebt, als ich ein Krebstaxi gefahren bin, jahrelang. Deswegen musste ich diese Geschichte irgendwann mal aufschreiben und brauchte dafür aber dieses Pseudonym, weil ich da schon als Thriller-Autor bekannt war.
Also Sie legen Wert darauf, dass die verschiedenen Genres auch verschiedene quasi Autorennamen haben. Und vielleicht müssen wir kurz Krebstaxi erklären. Da haben Sie krebskranke Menschen zur Chemotherapie und wieder nach Hause gefahren, oder?
Genau, so funktioniert das ja in Deutschland. Genau, und das habe ich 6 Jahre gemacht. Ja.
Wie Sie überhaupt viele Berufe schon ausgeübt haben. Gelernter Bäcker, Soldat, Sportlehrer, Feuerwehrmann, Versicherungsmann und eben der Taxifahrer. Wenn es plötzlich mit dem Schreiben nicht mehr klappen würde, zu welchem würden Sie am liebsten zurückkehren?
Also Taxifahren könnte ich natürlich immer, selbst in hohem Alter noch, aber da Sport meine 2. Leidenschaft ist und auch schon immer war, würde ich wahrscheinlich dorthin zurückkehren. Ja.
Und zu welchem auf gar keinen Fall?
Honigfabrik.
Ah, die haben wir noch ausgelassen, die habe ich noch gar nicht erwähnt.
Das war auch nur eine kurze Episode, zu viele Bienenstiche im Sommer.
Tatsächlich?
Ja.
Oh, klingt auch gruselig.
Ja, es war hart, sagen wir mal. Es war eine Übergangslösung, die ich ehrlich gesagt nicht nochmal machen würde.
Kamen die trotzdem mal vor in einem ihrer Krimis?
Ja, tatsächlich kamen die auch mal vor, weil ich in dieser Honigfabrik Honigfässer, 300 Kilo Fässer öffnen und reinigen musste. Und der Honig darin war meistens steinhart. Und ich habe mich oft gefragt, der kam dann so aus Lateinamerika. Und ich habe mich oft gefragt, da könnte man ja auch Leichenteile drin verstecken. Das würde ja überhaupt niemand merken. Und dann wären sie zumindest außer Landes. Und das habe ich dann später als Frank Kodiak auch mal in einem Buch so gemacht, ja.
Welcher dieser Berufe hat Sie eigentlich die menschliche Psyche am besten kennenlernen lassen?
Na, ganz sicher die Zeit als Taxifahrer. Da es ja kein normales Taxi war. Da sitzt man dann ja mit Menschen auf engem Raum zusammen, manchmal 1-2 Stunden am Tag, die um ihr Leben oder gegen den Tod kämpfen. Und da finden Gespräche statt, die mehr als tief sind und das jeden Tag und mit verschiedenen Menschen. Das hinterlässt Spuren, das bringt einen menschlich aber auch wirklich weiter.
Das klingt so, als hätten Sie diese Zeit auf gar keinen Fall bereut.
Nein, überhaupt nicht. Auch wenn es zwischendurch schwer war und ich wegen dieser Konstellation das auch irgendwann sein lassen musste, war es trotzdem sehr wertvoll für mich.
Sie haben 2011 das Schreiben zu Ihrem Beruf gemacht. Was war letzten Endes der Auslöser zu sagen, ich wage das jetzt, ich setze alles auf diese Karte?
Das wollte ich ja immer. Schon seit ich 14 war, wollte ich einfach nur Schriftsteller sein und auch davon leben können. Es hat halt dann sehr lang gedauert und als es sich dann abzeichnet, dass es klappen könnte, es war noch nicht wirklich safe. Es war auch ein Risiko. Da habe ich aber die Chance sofort genutzt, weil das ja mein Lebenstraum war. Das wollte ich nicht noch länger rauszögern. Und ich bin ja damals Taxi gefahren und da habe ich nicht viel Geld verdient. Deswegen war das Risiko nicht so hoch, den Absprung zu wagen. Und ich saß dann und habe gedacht, ja, jetzt ist es endlich soweit, mach das.
Also Sie haben auch extra sich einen Beruf gesucht mit dem Taxifahren, wo Sie gesagt haben, da habe ich ein bisschen den Kopf frei und habe vielleicht auch ein paar Stunden am Tag, wo ich was zu Papier bringen kann, oder?
Ja, das war genau die Intention. Ich habe vorher in der Fitnessbranche gearbeitet und stand vor der Entscheidung, mich mit einem Fitnessstudio selbstständig zu machen. Das wäre sicherlich auch toll geworden, nur hätte ich dann gar keine Zeit mehr zum Schreiben gehabt. Und da musste ich eine bewusste Entscheidung treffen und habe mich dann fürs Schreiben entschieden und bin dann Taxi gefahren, weil ich dachte, okay, das ist so, da kannst du abends den Zündschlüssel abziehen und hast den Kopf frei für das, was du eigentlich willst, nämlich schreiben.
Und dann beginnt Ihr Tag wie?
Mein Tag beginnt, indem ich um 6:30 aufstehe und um 7:30 dann erstmal mit dem Hund rausgehe, mit dem eine große Runde drehe. Da spielt das auch keine Rolle, was für ein Wetter ist, jedenfalls für den Hund nicht. Und dann sitze ich meistens zwischen 8 und 9 am Schreibtisch und leg los. Die Morgenstunden sind immer die kreativsten bei mir.
Und ist es wahr, dass Sie auf den ersten Seiten noch gar nicht wissen, wer der Mörder ist?
Ja, das stimmt. Ich schreibe ja sehr intuitiv. Ich plotte vorher nicht. Ich habe eine Grundidee und die reicht mir immer. Damit kann ich mich hinsetzen und loslegen. Und dann weiß ich aber noch nicht viel. Auch nicht, welche Charaktere mir in der Geschichte begegnen und wo ich den Täter und seine Intention verorten kann. Das entwickelt sich erst während des Schreibprozesses, was es für mich natürlich sehr, sehr spannend macht.
Interessant. Also dann sagen Sie irgendwann so, jetzt glaube ich, die Figur wird sein.
Genau, das ist immer ein ganz toller Moment, wenn man dann irgendwie so um Seite 100, 120 herum plötzlich eine Stelle findet und sagt, der steckt ja schon in der Geschichte. Ich habe es bislang noch nicht gemerkt, aber genau da steckt sein Motiv, seine Intention und da steckt er. Super. Und dann geht es nochmal umso besser und umso flüssiger.
Ist es eigentlich schon mal nicht gelungen und da gab es plötzlich keinen Mörder, aber die Leiche war da?
Das ist auch schon mal nicht gelungen in meiner Anfangszeit. Man hat mir auch schon mal ein Manuskript, also mein Agent hat mir damals ein Manuskript zurückgeschickt, mehr oder weniger um die Ohren gehauen und gesagt, das kannst du überhaupt nicht mehr retten, selbst wenn ich nochmal dran sitze, schreib was Neues.
Es soll ja auch so sein, ne? Ich glaube, die ersten 6, 7, 8 Bücher haben Sie dann auch komplett weggeschmissen. Oder halt Manuskripte waren es ja dann noch, keine Bücher.
Ja, genau. Und zu Recht auch. Also man braucht ja auch eine Lernphase. Das bringt man sich ja autodidaktisch bei, das Schreiben. Und wie geht es anders, als wenn man es tut? Nur das, was man da tut, ist ja nicht unbedingt lesenswert in der ersten Zeit. Deswegen waren es auch so 7 oder 8 Romane, die ich mehr oder weniger für die Tonne geschrieben habe. Ja.
Und da haben Sie dann auch gar keine Manschetten, einfach zu sagen, so, das hat jetzt nicht geklappt, ich schmeiße es weg, obwohl da ja Monate Ihres Lebens drin hängen.
Ja, das stimmt schon, da hängt eine Menge Zeit drin, aber die ist ja doch auch wertvoll angelegt, weil es ja eine Lernzeit und Lehrzeit ist. Und ja, ich habe da keine Probleme mit, das würde ich auch heute noch tun, wenn ich der Meinung bin, da Mist verzapft zu haben. Das gehört einfach mit dazu.
Und das passiert tatsächlich auch heute noch, obwohl Sie ja Bestsellerautor sind, auf jeder Spiegelliste vorne dran.
Nicht mehr mit einem ganzen Buch. Aus der Phase bin ich Gott sei Dank raus. Es gibt immer noch mal Seiten oder Szenen, die ich nachher einstampfen muss, weil sie für die Geschichte nicht taugen. Aber dass ich ein ganzes Buch nochmal wieder weglegen muss oder wegschmeißen muss, muss man ja sagen, das passiert mir schon seit Jahren nicht mehr. Da hilft dann auch die Erfahrung und die Routine so ein bisschen.
Mhm. Woher haben Sie das Selbstvertrauen genommen oder nehmen es vielleicht auch heute noch, wenn Sie sagen, ich wollte eigentlich ab, seit ich 14 war, immer schreiben. Ich muss jetzt mal kurz rechnen und ich bin im Kopfrechnen nicht so gut. Ich glaube, Sie waren dann so um die 44, als Sie dann gesagt haben, so jetzt setze ich doch alles auf eine Karte. Das ist ja ein langer, also es sind ja 30 Jahre, die man zwar schwanger geht damit, aber vielleicht noch gar nicht weiß, kann das überhaupt klappen?
Ich weiß gar nicht, ob es Selbstvertrauen war. Ich sage eigentlich immer ganz gerne, es war Naivität, die mich das hat durchstehen lassen. Weil ich war mir immer sicher, wenn ich das nächste Buch fertig geschrieben habe und ich schicke es an einen Verlag, der wird das nehmen und es wird ein Bestseller. Und wenn das aber nicht geklappt hat, dann habe ich ein neues Buch geschrieben, habe mir dasselbe wieder gedacht. Ich war immer so ein bisschen naiv, was das Thema angeht. Ich wollte auch nicht hören, dass das eventuell nicht klappen könnte. Man muss dafür den langen Weg gemacht sein und das bin ich auch. Ich kann eigentlich alles durchhalten, wenn ich das unbedingt will. Und das wollte ich unbedingt und es hat am Ende dann ja auch geklappt.
Ein unbeirrbarer Andreas Winkelmann auf Bayern 2 in 1:1 der Talk, den ich noch bitten wollte, einen Satz zu ergänzen. Ein Krimi ohne Leiche ist?
Ein Krimi ohne Leiche ist wie Schwarzwälder Kirschtorte ohne Gelee-Kirsche.
1:1 der Talk auf Bayern 2 mit dem Thriller-Autor Andreas Winkelmann, der es gerne gruseln lässt und sich auch gerne gruselt. Wie war das denn eigentlich als Kind? Haben Sie das da auch schon gemocht, diesen gruseligen Nervenkitzel?
Ja, das habe ich sehr gemocht. Ich habe mich in ganz frühem Alter, so mit 10, 12, habe ich mich, glaube ich, schon selbst traumatisiert, indem ich mir diese Groschenhefte gekauft habe, die ich mir leisten konnte. Und das waren meistens Grusel- oder Horrorgeschichten, sehr zum Entsetzen meiner Eltern und meiner Lehrer.
Und das hat sich auch nicht mehr gegeben bis heute.
Nein, das ist tatsächlich so geblieben, ja. Ich habe die Faszination an dem Genre nicht verloren, zum Glück.
Geboren in Liebenau in Niedersachsen 1968 und Ihre Geburtsnacht haben Sie mal beschrieben, also auch ziemlich krimiverdächtig, oder? Das haben wahrscheinlich Ihre Eltern Ihnen erzählt. Oder haben Sie sich die ausgedacht?
Nein, ich habe da natürlich keine bewusste Erinnerung dran. Aber wir wohnten damals in einem sehr kleinen Nest, mit 20 Einwohnern, weit außerhalb, wo es natürlich auch kein Krankenhaus gab. Und meine Eltern haben mir erzählt, dass es damals, es war ja im Dezember, eine echt schlimme Winternacht war. Und die Fahrt zum Krankenhaus durch diese Winternacht doch schon auch ein Abenteuer an sich, ja.
Haben Sie dort auch schon mal ein Verbrechen stattfinden lassen in Liebenau?
Nicht in der Ortschaft, Liebenau, denn dort ist nur das Krankenhaus gewesen, in dem ich zur Welt kam, aber die Ortschaft, in der ich aufgewachsen bin, meine ersten Lebensjahre verbracht habe, dort habe ich schon mal einen Krimi spielen lassen.
Ja. Und die heißt?
Die heißt Hesterberg.
Mhm, ein Krimi in Hesterberg.
Genau, ein Teil dieses Thrillers spielte dort, ja.
Welche Bücher gab es eigentlich im Hause Winkelmann?
Gar keine.
Oh.
Also in meinem Elternhaus, ich komme aus einer Handwerkerfamilie, zwei Brüder, beide Eltern, alles Handwerker und ich habe ja auch einen handwerklichen Beruf gelernt. Es gab bei uns keine Bücher. Ich war der Einzige, der lesen wollte und der dann zusehen musste, wie er an Bücher rankommt. Und die Grundlage dafür hat eine Deutschlehrerin in ihrem Unterricht gelegt, schon in der Grundschule. Sie hat am Ende ihres Unterrichts immer für 10 Minuten, 15 Minuten aus einem Buch vorgelesen und dann immer mit dem Cliffhanger aufgehört. Und das war mein erster Kontakt in die Welt der Geschichten und ich war sowas von fasziniert. Also verdanke ich eigentlich dieser Deutschlehrerin alles, was danach passiert ist.
Ein Hoch auf Frau 100 Mark.
Ja, ganz genau. So hieß sie. Den Namen kann man sich natürlich merken.
Ja, und der Name, finde ich, ist ja auch wie geschaffen, in einem ihrer Romane aufzutauchen, wenn es nicht schon geschehen ist.
Genau.
Sie haben Ihre ersten Romane lustigerweise aber nicht in die Deutschhefte reingeschrieben, sondern ins Mathematikheft. Wieso das denn?
Ja, Mathematik, ach, ich weiß nicht. Mit Mathematik konnte ich tatsächlich nie wirklich viel anfangen. Aber die Hefte waren super, um was reinzuschreiben. Ich habe ja meinen allerersten fertigen Roman in 3 Mathematikhefte geschrieben. Die habe ich auch immer noch. Die liegen bei mir zu Hause in der Schublade. Die werde ich auch nie wegwerfen.
Und veröffentlichen?
Und veröffentlichen natürlich. Und wenn ich da mal reinlese, da graut es mir natürlich, wenn ich das so lese.
Also wird nicht veröffentlicht?
Nein, nein.
Wird in der Geheimschublade verschlossen? Wirklich?
Ja, das wird nicht veröffentlicht. Das ist zum größten Teil plagiiert. Ich habe damals sehr viel Stephen King gelesen. Das war so die Zeit, als er seine Hochphase hatte. Und ich habe viel einfach plagiiert.
Was hat eigentlich der Mathelehrer gesagt, dass seine Hefte irgendwie mit Romanen vollgeschrieben wurden?
Ja, ich hatte in Mathe nie eine wirklich gute Zeugniszensur. Ich glaube, das war seine Antwort.
Mhm. Bücher waren ja sowas wie ihre besten Freunde, haben Sie mal gesagt, weil die Familie permanent umgezogen ist. Also für echte Freunde fehlte wahrscheinlich dann auch die Bindung. Wie war das für Sie als Kind, immer wieder in eine neue Umgebung auch reingeschmissen zu werden?
Ich glaube, das hat viel miteinander zu tun, dieses dauernde Umziehen und immer wieder auf eine neue Schule zu kommen und dort einen neuen Freundeskreis aufbauen zu müssen, was gar nicht so leicht ist, wenn man dann auch noch introvertiert ist. Ich habe mich dann immer ganz gerne in diese Geschichten, in Bücher zurückgezogen und gerettet. Die Freunde, die ich beispielsweise in den Geschichten von Stephen King finden konnte, da ging es ja ganz oft um Heranwachsende, waren mehr meine Freunde als die, die ich im Fußballverein oder auf dem Schützenfest getroffen habe.
Es geht dem mehr, dass Sie Ihr Konfirmationsgeld in eine Schreibmaschine investiert haben. Ist es richtig?
Ja, irgendwann wollte ich natürlich mal professioneller sein als Schriftsteller, also nicht mehr in Mathematikhefte schreiben. Und damals gab es ja noch keine PCs, ich musste eine Schreibmaschine haben. Und so habe ich tatsächlich mein Geld in eine Schreibmaschine investiert und das kam zu Hause gar nicht gut an.
Tatsächlich?
Ja, ich hatte so ein kleines Zimmer im Obergeschoss und die Familie saß dann abends unten vorm Fernseher und ich habe oben auf diese Schreibmaschine eingehämmert und da musste man ja noch richtig Kraft aufwenden, die war ja nicht elektrisch oder so und das dröhnte dann wohl durchs ganze Haus und da war niemand so richtig begeistert von mir.
Da hieß es, Junge, mach was Gescheites.
Ja, genau.
Mach was Gescheites. Nicht dieses
Schreiben. Ganz genau.
So wie viele ja auch heimlich gelesen haben noch, ne? Also damit die Eltern es ja nicht mitkriegen, bei ihnen was zu schreiben.
Ja, und das Lesen auch. Also von dem, was ich damals gelesen habe, waren meine Eltern auch nicht begeistert. Das musste ich dann auch mehr oder weniger heimlich machen.
Wie passt das, ein Sohn überhaupt in diesen Haushalt, der Schriftsteller werden will? Und wann haben Sie sich das zu äußern getraut?
Mit 14 habe ich mich das zu äußern getraut. Ich hatte damals eben diese besagten 3 Mathematikheftchen vollgeschrieben, habe die meinen Eltern vorgelegt, in der Hoffnung, sie würden es lesen und habe dann auch gleich gesagt, ich werde Schriftsteller. Gelesen haben sie es nicht, haben mir dann aber eben diesen Ausbildungsberuf erstmal gesucht, als zum Bäcker und Konditor, damit der Junge erstmal was Vernünftiges macht. Das war so die erste Reaktion darauf.
Ui, und wie war dann die Reaktion, als es irgendwann klar war, mein Sohn steht auf den Bestsellerlisten?
Das war dann tatsächlich zum ersten Mal der Zeitpunkt, an dem meine Eltern das auch realisiert haben. Das war natürlich sehr spät und hat dann für mich nicht mehr so die Bedeutung gehabt, für meine Motivation nicht mehr die Bedeutung gehabt, die es gehabt hätte, wenn sie mich von Anfang an unterstützt hätten. Da ist also einiges im Argen geblieben.
Mhm. Haben Sie denn inzwischen wenigstens was von ihm gelesen?
Reingelesen.
Naja, in einem Haushalt ohne Bücher ist das wahrscheinlich auch eine Überwindung, oder?
Ja, wenn man so gar keine Übung mit dem Lesen hat und dann einem das Genre vielleicht nicht mal zusagt. Meine Mutter hat natürlich immer gesagt, das ist hier viel zu gruselig und mein Vater hat sich gar nicht zum Lesen überwinden können, ist es dann eben beim Reinlesen geblieben.
Müssen es halt doch die Hörbücher sein, wie jetzt bei Mord im Himmelreich. Und ist es ja auch nicht so gruselig, vielleicht können Sie da nochmal einen Anlauf nehmen.
Ja, ich könnte es nochmal versuchen.
Was Sie auch für sich ganz alleine entdeckt haben, und das sind ja eigentlich die 2 Sachen, die Ihr Leben ausmachen, ist eine Faszination für die Natur, für die Berge. Als Sie im Schwarzwald waren mit 14, sind Sie auch ganz alleine losgezogen. Wie erklären Sie sich, dass Sie da einfach gesagt haben, ich gehe meinen eigenen Weg?
Ich denke, das liegt in meinem Charakter begründet. Warum der so ist, das kann ich nicht erklären, aber so eine gewisse Eigenständigkeit und Freiheitsliebe und Freiheitsdrang war schon immer vorhanden, auch damals schon in dem Alter. Das war für mich keine Überwindung. Ich bin gern allein losgezogen und habe relativ früh auch die Faszination entdeckt, die die Berge auf mich ausüben. Auch das ist genau wie das Schreiben mir ein Leben lang erhalten geblieben.
Also dieses Rausgehen, die Natur entdecken, auf die Berge gehen.
Genau, und dann fängt man klein an, so wie beim Schreiben auch. Und das nächste Abenteuer muss ein bisschen abenteuerlicher werden und das nächste wieder und das nächste wieder. Irgendwann ist man dann in Nepal, im Himalaya oder am Polarkreis und setzt sein Leben aufs Spiel.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Andreas Winkelmann, Mord im Himmelreich.
Mit meinem Gast Andreas Winkelmann habe ich zumindest eines gemeinsam, nämlich wir beide lieben Alpenüberquerungen. Im Gegensatz zu mir machen Sie das aber, Herr Winkelmann, auch Wegen, die es noch gar nicht gibt. Ist das richtig?
Ah, das ist ja interessant, da haben wir ja ein Gesprächsthema gefunden. Ja, ich habe das ja schon 3-mal gemacht und damit es nicht langweilig wird, muss man sich dann natürlich auch mal zwischendurch Wege suchen, die vielleicht nicht im Führer stehen.
Was aber in den Bergen ja irrsinnig gefährlich sein kann.
Es könnte gefährlich sein. Ich kann aber dazu sagen, dass ich ja jahrelange Bergerfahrung habe und schon ziemlich genau weiß, was ich da tue und die Risiken einschätzen kann. Was nicht heißt, dass es nicht auch gefährlich sein kann, ja.
Und warum nicht auf Wegen, die es ohnehin schon gibt? Ich meine, es gibt ja zahlreiche Wege über die Alpen. Das wäre ja auch abwechslungsreich zu gestalten.
Ja, ist es auch und macht auch Spaß. Und genauso Spaß macht es, auch mal Teilstücke woanders zu gehen, abseits der anderen. Man muss ja auch dazu sagen, ich wollte letztes Jahr nochmal wieder über die Alpen gehen und habe davon abgesehen, weil es mittlerweile sehr überfüllt ist. Und das ist vielleicht genau der Teil, der dann keinen Spaß mehr macht und wo man sich dann andere Wege sucht.
Sie haben ja auch gerade schon gesagt, Sie gehen eigentlich gerne alleine. Gehen Sie manchmal auch mit Ihrer Frau oder mit Kumpels oder ist es wirklich was, was einfach Ihr alleiniges Ding ist?
Ja, das mache ich am liebsten allein. Ich war aber auch schon mit Freunden unterwegs, aber da muss man Kompromisse machen in den allermeisten Fällen. Das kann auch funktionieren, es kann aber auch wirklich in die Hose gehen, was mir auch passiert ist, eine Freundschaft darüber zerbrochen ist. Und wenn ich wirklich den Kopf frei haben möchte und wenn ich mich ganz drauf einlassen will, auf das, was ich da mache und auf die Natur, dann klappt das am besten, wenn ich allein unterwegs bin.
Das heißt, Sie sind dann, ich meine, wenn wir von einer Alpenüberquerung sprechen, durchaus auch Wochen unterwegs für sich alleine?
Die Alpenüberquerung ist ja gar nicht so wahnsinnig lang, das sind dann mal höchstens 2 Wochen, aber so eine Trekkingtour durch Nepal oder eine Trekkingtour am Polarkreis, wo man dann mehrere Wochen unterwegs ist, dann ist man schon länger allein, ja.
Das heißt, Sie sind generell nicht jemand, der gerne Kompromisse macht oder ist das das Naturerlebnis, das es Ihnen verleitet, wenn Sie das teilen?
Ich glaube, ich bin schon auch kompromissfähig, aber ich weiß eben auch, was ich will. Es ist manchmal schwierig, miteinander zu vereinbaren. In meinem Beruf, also als Schriftsteller, in der Zusammenarbeit mit Verlagen, muss man auch kompromissfähig sein, sonst funktioniert das nicht. Draußen in der Natur, wenn man dann mit jemandem zusammen unterwegs ist, muss man ebenfalls kompromissfähig sein, sonst funktioniert das nicht und wird unter Umständen dann auch gefährlich. Aber ich mag es eben halt eben auch gern ohne Kompromisse und allein.
Wohin reisen wir denn mal jetzt? Nach Nepal oder an den Polarkreis? Oder was ist so das Erste, was Ihnen gerade in den Sinn kommt, wenn wir über Ihre Abenteuer sprechen?
Ja, also die Reise an den Polarkreis nach Schwedisch-Lappland in den Sarek-Nationalpark war ein ganz großes Abenteuer. Ich war damals auf der Suche nach der letzten Wildnis Europas. Ich dachte, die muss es ja irgendwo geben, weil Europa ja eigentlich nicht mehr wild ist. Und da habe ich es aber tatsächlich gefunden, weil es dort wirklich nichts gibt außer Natur, keine Infrastruktur, keine Hütten, kein Handyempfang. Und alles, was man essen möchte während dieser 2-3 Wochen, muss man dann in seinem Rucksack mitschleppen. Das war schon wirklich ganz großes Abenteuer.
Was den Rucksack umso schwerer macht, wenn da Wasser noch drin ist und wenn da eben Essen noch drin ist. Ne?
Genau, der wiegt dann schon mal zwischen 25 und 30 Kilo. Puh. Glücklicherweise muss man dorthin kein Wasser mitnehmen. Wasser gibt es da in rauen Mengen und das fällt auch jeden Tag Neues dazu. Man ist die meiste Zeit nass, aber ja, man nimmt eine ganze Menge Nahrung mit und trotzdem, ich habe in der Zeit damals 10 Kilo abgenommen, weil man kann gar nicht so viel Nahrung bzw. Kalorien mitschleppen, wie man eigentlich bräuchte bei der Anstrengung. Aber es ist eine super Diät.
Und was ist das erste Bild, was Ihnen in den Kopf kommt, wenn Sie davon erzählen?
Es gibt tatsächlich auch ein Bild davon. Ich habe diese Abenteuertour, da habe ich ein Buch darüber geschrieben, das heißt Wilder wird's nicht, auf der Suche nach der letzten Wildnis Europas. Und vorne auf dem Cover ist ein Bild von mir in dieser Natur dort draußen, diese große Weite um mich herum. Dieses Bild habe ich selbst auch immer vor Augen, wenn ich an die Tour zurückdenke.
Und Sie sind ja auch gern ein Draußenschläfer, das heißt, da sowieso ist ja klar.
Ja.
Was erlebt man da? Sie haben vorhin gesagt, in den Wäldern kann es mal gruselig werden, da möchte ich gleich noch auf Sie zukommen. Aber wie klingt es denn dort am Polarkreis?
Nachts? Eine unglaubliche Ruhe. Man ist ja da nicht im Wald, also Wald gibt es da ja nicht, eigentlich nur Moose und Flechten. Und wenn es gerade mal nicht stürmt, was da häufig passiert, ist es unglaublich ruhig. Aber diese Ruhe kann ich durchaus genießen. Also es ist nicht so, dass die Ruhe mir Angst machen würde.
Das Draußenschlafen, das machen Sie aber, glaube ich, auch manchmal einfach so im Alltag, oder? Dass es Sie überkommt und Sie sagen, nö, jetzt ziehe ich in den Wald und verbring da mal eine Nacht?
Ja, das kam tatsächlich schon vor. Und ich schlafe wirklich gern draußen. Ich schlafe eigentlich draußen auch meistens richtig gut besser als im Schlafzimmer in geschlossenen Räumen. Wenn ich von Touren zurückkomme, schlafe ich danach auch meistens noch 2-3 Nächte im Garten, um mich wieder langsam wieder an die Normalität gewöhnen zu können.
Da muss man sich wieder so ein bisschen gewöhnen, dass Beton um einen herum
ja,
ist,
genau,
oder?
Ja,
und nicht der Wind um die Nase weht.
Dass man eingesperrt ist, ja.
Ja, genau. Wo haben Sie zuletzt draußen geschlafen?
In den Alpen. In den Alpen, beim Bergsteigen. Also einfach mal so den Biwaksack rauslegen, da hatte ich dann aber auch, das macht man beim Bergsteigen, also dann hat man einfach einen Biwaksack dabei, nicht mal ein Zelt und dann verbringt man eine Nacht unterm Sternenhimmel. Das war aber im Sommer und es war tolles Wetter, es war also jetzt nicht unbedingt ein krasses Abenteuer, aber trotzdem tolles Gefühl.
Sie tun das ein bisschen ab, oh, das war jetzt aber gar nicht so eine Grenzerfahrung. Es ist Ihnen schon wichtig, da auch immer wieder Grenzerfahrungen zu machen, oder?
Ja, ich habe das vorhin ja schon ein bisschen angedeutet. Wenn man da einmal mit anfängt, steigert sich das eigentlich. Das ist quasi ein Automatismus, dass man eigentlich immer ein bisschen mehr noch erleben möchte, noch ein bisschen mehr Thrill braucht beim nächsten Abenteuer. Ja, das suche ich schon. Ich suche diese Grenzerfahrung. Ich suche auch die Herausforderung, über mich hinauswachsen zu können, ist mir ganz wichtig. Das geht natürlich, wenn man sich mit der Natur auseinandersetzt, in der Regel auch ganz gut.
Was sind Sie denn eigentlich für ein Camper? Meines Wissens haben Sie, glaube ich, einen Wohnwagen auch.
Ja.
Und sind Sie dann auch so einer, wie Sie jetzt in Ihrem jetzigen Roman Mord im Himmelreich beschreiben, mit Zaun und mit Parzelle und mit Tischtuch auf dem Campingtisch? Weil das kann ich mir so gar nicht vorstellen, wenn Sie von dem Abenteurer Andreas Winkelmann erzählen.
Ja, ist auch nicht so. Ich habe ja schon auf jede erdenkliche Art und Weise draußen geschlafen. Also entweder ganz unterm Sternenhimmel nur im Biwaksack oder im Zelt. Und habe mittlerweile aber auch einen Camper, also ein kleines Wohnmobil, mit dem ich auch gern unterwegs bin. Und dann schlafe ich natürlich da drin. Aber die Ausstattung ist so spartanisch wie möglich. Es gibt also dieses kleine Zäunchen und den Rasenteppich und diese ganzen Dinge, die man auf dem Campingplatz sieht, die brauche ich nicht, die habe ich auch nicht. Aber ich bin natürlich aufgrund meines Jobs ein guter Beobachter. Und wenn ich mal auf dem Campingplatz bin, ist es für mich eine große Freude und eine spannende Unterhaltung, einfach mal da zu sitzen und das Campingleben zu beobachten.
Ich kann mir Sie gerade gar nicht auf dem Campingplatz vorstellen, aber das können wir ja nachher noch, kann ich mich ja nachher noch ein bisschen umpolen. Was haben denn das Schreiben und Ihr Outdoor-Dasein, sag ich mal, also Ihr gerne draußen sein, haben die was gemeinsam? Inspirieren die sich manchmal gegenseitig?
Ich denke, es ist eher so, dass ich bei diesen Touren, die ich draußen unternehme, mich resette, also meine kreativen Batterien wieder auflade, dass ich den Kopf freikriege und dass ich meine Bodenständigkeit bewahre. Und das wiederum wirkt sich dann positiv auf meine Arbeit als Schriftsteller aus.
Also es ist doch eher ein Urlaub vom Alltag ein bisschen.
Ja, doch. Das kann man so sagen, ja.
Wie war das zuletzt bei Ihrer Reise durch Skandinavien? Was konnten Sie da, ich sag mal, an neuen Perspektiven gewinnen?
Die Reise durch Skandinavien war schon deshalb eine Ausnahmereise, weil sie eben ein Vierteljahr gedauert hat. Also man war dann ein Vierteljahr weg aus dem Alltag und von zu Hause. Da war ich mal wirklich richtig raus. Und das habe ich auch gemerkt, dass ich mich gedanklich überhaupt nicht mehr mit zu Hause, mit Schreiberei, mit dem Buchmarkt. In der Zeit, als ich weg war, kam auch noch ein neues Buch von mir raus. Das war mir alles total gleichgültig, weil es für mich nur wichtig war, wie komme ich an dem Tag voran, wo finde ich den nächsten Schlafplatz, was esse ich. Und so reduziert zu sein, ich kann eigentlich nur jedem raten, das mal auszuprobieren. Es müssen ja nicht 3 Monate sein, es reichen ja auch mal 2 Wochen draußen unterwegs zu sein und sich auf das Wesentliche reduzieren. Das macht was mit einem und das macht einen klaren Geist und man wird demütiger und man hat einen anderen Blick auf die Dinge, vielleicht auch einen etwas entspannteren, lockeren Blick auf dieses angespannte Leben, das man hier im Alltag meistens hat.
Ja, und manchmal reicht ja tatsächlich auch so ein kleines Abenteuer im Alltag, eben rausgehen, wie Sie es vorhin gesagt haben, und mal eine Nacht irgendwo schlafen. Was für Tierbegegnungen hatten Sie da eigentlich schon?
Bären. War aber nicht kritisch. Man ist ja auch darauf vorbereitet, dass das passieren kann, wenn man in einer Gegend unterwegs ist, wo Bären auch unterwegs sind. Und dann stellt man sich darauf ein, wie man sich verhält in so einer Situation. Wölfe in einiger Entfernung. Und ansonsten waren noch gar keine gefährlichen Tierbegegnungen. Das passiert ja auch wirklich selten. Die Tiere, die echt gefährlich sind da draußen, die sind scheu und trauen sich gar nicht an Menschen ran. Also vor Wildtieren muss man da draußen gar keine Angst haben. Wenn man vor irgendwas Angst haben muss, sind es andere Menschen.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Andreas Winkelmann. Wohlfühlkrimis vom Niedersachsenhof.
Ein alter Bauernhof, auf dem Sie leben. Und dort entstehen auch die meisten Ihrer Krimis, oder?
Ja, das ist so, genau. Ein alter Bauernhof von 1580, der da allein in der Feldmark liegt. Keine direkten Nachbarn, Wald in der Nähe. Und da entstehen die allermeisten Geschichten, ja.
Wie sieht es denn aus in Ihrer Schreibstube? Ist es eher so was ganz Ordentliches oder ist da ein Riesenhaufen Zettel auf dem Schreibtisch?
Da muss ich mich jetzt als etwas spießig outen. Ah, ich hab's gern ordentlich um mich herum.
Wir haben noch eine Spießigkeit entdeckt in Ihrem Leben. Ja,
ich hab's beim Schreiben tatsächlich gern ordentlich um mich herum und so sieht es in meinem Büro auch aus. Also da stapelt sich nichts auf dem Schreibtisch. Und wenn das mal anfängt, sich zu stapeln, räume ich auch recht schnell auf.
Sehr schön. Wenn Sie gerade schon die Spießigkeit selber angesprochen haben, weil es klingt alles sehr selbstbestimmt. Sie schreiben meistens 2 Bücher im Jahr, das hatten Sie schon erzählt. Dazwischen gehen Sie auf Abenteuertouren, mal eine Nacht vielleicht auch, wenn es Ihnen reicht, mit irgendwie Alltag. Gibt es trotzdem auch Momente, wo Sie sagen, Mensch, da muss ich mal, da gibt es Alltagszwänge, da ist es eben nicht nur die große Freiheit und ich mache, was ich will bei Ihnen im Leben?
Ja, aber sicher, natürlich. Die habe ich auch. Ich habe auch einen ganz normalen Alltag. Das mit diesen Abenteuertouren, das macht man mit ein bisschen Glück 2-3 Mal im Jahr. Und der Rest ist mehr oder weniger Alltag. Das Schreiben ist Alltag, die Hausarbeit, Müll rausbringen, den Rasen mähen bei so einem großen Grundstück. Das ist alles Alltag. Was dann noch wieder Abenteuer ist, sind die Lesereisen, die ich auch super gerne mache. Also in irgendwelche Städte fahren, wo ich noch nie war und auf Menschen treffen, die meine Bücher lesen. Das empfinde ich tatsächlich auch noch ein bisschen als Abenteuer, weil ich das meistens auch mit dem Camper mache.
Gehen wir nochmal zurück zu Ihrer ordentlichen Schreibstube. Dort ist also auch Mord im Himmelreich entstanden. Und vielleicht hören wir mal einen kurzen Ausschnitt aus dem Hörbuch, das es bereits gibt.
Ja. Über dem östlichen Ufer blendete die noch tief stehende Sonne. Kopernikus hob die Hand und beschattete die Augen. Der Hund trieb weiter Richtung Seemitte. Stocksteif stand er mitten auf dem Bord, bewegte nur den Kopf auf der Suche nach Rettung. Es wirkte nicht, als fühlte er sich sonderlich wohl. »Bitte, tun Sie endlich was!« Ihr flehentlicher Tonfall ließ Björn Kopernikus nicht unberührt. Allerdings war er schon lange nicht mehr so weit hinausgeschwommen. 150, mittlerweile vielleicht 200 Meter, würde er das überhaupt schaffen?
Das ist ein Ausschnitt, gelesen von Charles Rettinghaus aus dem Hörbuch Mord im Himmelreich. Geschrieben hat es mein Gast Andreas Winkelmann. Ziemlich vom Anfang, vielleicht können wir ganz kurz sagen, um was es geht. Also der Hund ist auf einem Subboard und die wiederum versteckt eine Leiche.
Das darf man ruhig spoilern, genau. Dass der Hund oben drauf steht und die Leiche ist unter dem Subboard, also im Wasser.
Mehr verraten wir nicht. Vielleicht noch so viel, das Ganze spielt auf einem Campingplatz. Und ich war total erstaunt, als ich irgendwann mal rausgefunden habe, Himmelreich heißt der Campingplatz, den gibt es ja tatsächlich. Warum nehmen Sie auch gerne Gestalten, wie übrigens Charles Rettinghaus, der das gelesen hat, der auch im Buch vorkommt als Schauspieler, warum nehmen Sie gerne Gestalten und auch Orte, die Sie schon kennen, die es wirklich gibt?
In diesem speziellen Fall mit dem Campingplatz Himmelreich hat sich das einfach so ergeben. Denn mein Hörbuchsprecher und Freund Charles Rettinghaus hat dort ein kleines Hausboot und hat mich dorthin eingeladen. Und so habe ich diesen Campingplatz kennengelernt. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass ich diesen Cozy Crime machen will. Ich hatte nur noch keine passende Location gefunden. In dem Moment hatte ich sie dann.
Aber haben Sie da den Campingplatz vorher eingeweiht und gesagt, pass auf, da kommt jetzt bald ein Krimi von mir raus. Der spielt bei euch? Oder wie läuft es denn?
In dem Fall musste ich das sogar. Also zum einen die Genehmigung von Charles hatte ich natürlich, ihn in die Geschichte mit einzubauen, denn er spielt ja in dem Krimi eine Rolle. Es gab aber noch andere interessante Figuren auf dem Campingplatz und davon habe ich auch welche mit in die Geschichte eingebaut und die musste ich natürlich vorher um Erlaubnis fragen, Persönlichkeitsrechte und so weiter. Und das war aber gar kein Problem. Die haben sich alle riesig gefreut, dass ich ein Buch über den Campingplatz Himmelreich schreibe, dass ich jetzt dort in diesen Gefilden mein Unwesen treibe. Hat niemanden schockiert, sondern alle waren hoch erfreut und ich hatte auch vor 14 Tagen das Premieren-Event zum Buch dort auf dem Campingplatz, habe dort eine Lesung gehalten mit meinem Freund Charles Rettinghaus vor vollem Haus. Ist also wirklich richtig gut angekommen.
Dann kamen die ganzen Campingplatzbesucher. Eine der Hauptfiguren ist Möchtegern Kommissar Kopernikus. Was haben Sie mit dem gemeinsam? Haben Sie überhaupt was mit dem gemeinsam?
Oh, ich denke schon. Ja, ein bisschen was von meinem Charakter fließt eigentlich auch immer in meine Figuren ein. Und das ist auch bei Kopernikus der Fall. Ich glaube, der Humor ist ungefähr deckungsgleich, dass er mit einem Camper unterwegs ist und so eine Art Nomadenleben führt. Das würde mir auch gut gefallen, wenn ich dann mal irgendwann Privatier bin.
Wie Herr Kopernikus.
Genau, richtig. Ja, doch, das ist schon, da steckt schon eine ganze Menge von mir mit drin. Ja.
Die Kaffeeleidenschaft?
Die Kaffeeleidenschaft zum Beispiel, es gibt keinen besseren Kaffee, als wenn man den mit der French Press zubereitet und die Bohnen frisch mahlt und auch genau weiß,
um welche Bohnen.
Es kommt auf die Bohne an.
Und aufs Wasser auch, oder?
Genau, das Wasser muss eine gewisse Temperatur haben. Es darf höchstens 90 Grad haben, wenn man das gemahlene Kaffeepulver übergießt und so weiter und so fort. Und dann kommt aber auch wirklich ein super Kaffee dabei raus.
Also da sind Sie freakig.
Ja.
Das kommt doch aus tiefster Seele. Sie schreiben an einer Stelle oder sagten es, ich weiß es nicht mehr, beim Campen verdichtet sich allzu Menschliches zu ungeahnten Abgründen. Wie meinten Sie das?
Das meine ich folgendermaßen, dass auf dem Campingplatz treffen ja ganz viele verschiedene Menschen auf engstem Raum zusammen, die sonst eigentlich vielleicht nichts miteinander zu tun haben, auch thematisch nicht. Und die sind da jetzt auf engem Raum zusammen und bringen ihre Geschichten und auch ihre eigenen Abgründe mit. Und alles findet in der Öffentlichkeit statt. Auf dem Campingplatz lässt sich ja nichts geheim halten. Gespräche, die in einem Wohnwagen oder Wohnmobil oder Zelt stattfinden, kann man immer hören.
Jeder Husterer.
Ja, genau. Und man hat es dann auch leicht, wenn man ein guter Beobachter ist. Und das muss man als Schriftsteller sein. Hat man es auch leicht, auf so einem Campingplatz
Dinge herauszufinden, mitzubekommen, die einen zum Schreiben animieren. Und ich finde, das ist eine richtige kreative Büchse der Pandora, um es mal so auszudrücken.
Also Obacht, wenn man Sie als Campingnachbarn hat, das könnte sein, dass man im nächsten Roman auftaucht.
Ja, das ist bei mir sowieso so. Ganz oft, wenn ich in Gesellschaft bin, auf Geburtstagen oder so und ich werde dann irgendwann still und höre nur noch zu, dann irgendwann sagt jemand, pass mal ein bisschen auf, was ihr sagt, der Winkelmann lauscht schon.
Wie erklären Sie sich das denn überhaupt, apropos der Winkelmann lauscht? Das ist ja nicht nur der Herr Winkelmann, der lauscht. Dass Krimis, ob das jetzt im Fernsehen ist, ob das jetzt in Streamingdiensten ist, ob das jetzt in Buchform sind, so einen großen Erfolg haben und so begehrt sind. Also es ist ja kaum ein Fernsehprogramm, das man einschaltet, wo nicht irgendein Bozen oder Nürnberg oder Hamburg-Krimi drin vorkommt.
Ja, wir scheinen in Deutschland tatsächlich Krimiland zu sein und eine Faszination für Verbrechen und fürs Morbide zu haben. Dieses bisschen Angstempfinden, dieses bisschen Gruseln in den eigenen vier Wänden, auf der sicheren Couch, im sicheren Haus, ist vielleicht ein Ausgleich dafür, dass unser Leben sonst nicht mehr wahnsinnig viel Abenteuer bietet, in die Richtung Angst zu empfinden. Könnte ich mir so erklären.
Das heißt, wir sind zu bequem?
Ja, wir brechen zu selten aus dem Alltag aus. Wir erleben zu selten Abenteuer, die uns wirklich an unsere Grenzen führen. Und um das ein bisschen zu kompensieren, können wir es zumindest hören, wenn wir einen guten Krimi hören oder einen Thriller oder wir lesen es und können das im besten Fall nachempfinden im Kopf. So eine Reise im Kopf kann ja durchaus auch beängstigend sein. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Erklärung dafür ist, warum wir so Krimis, Thriller und Deutschland so sehr lieben, aber ich kann mir vorstellen, dass das so ist.
Es ist zumindest eine Erklärung eines Thriller-Autoren, was ich schon mal spannend finde. Es gibt wahrscheinlich viele Erklärungen. Sie wohnen in einem, wie gesagt, über 400 Jahre alten Bauernhof am Waldrand von Bremen. Und nebendran der Friedhof. Und Sie sagen, Sie hören manchmal die Toten flüstern. Was flüstern die Ihnen denn zu?
Ich spiele natürlich auch ein klein wenig mit dem Klischee. Der Friedhof ist nicht genau an der Grundstücksgrenze. Er ist ein Stückchen weit entfernt, aber er ist nicht so wahnsinnig weit entfernt. Und dann ist es auch noch ein sehr alter Friedhof, der in einem Waldstück liegt und schon durchaus ein bisschen spooky ist. Das Flüstern der Toten ist natürlich das Spiel mit dem Klischee. Aber was manchmal zum Tragen kommt, ist der Wolfstierpark in der Nähe, wo dann in Vollmondnächten hin und wieder mal die Wölfe heulen. Und das kann ich dann auch hören. Und wenn man sich dann so allein in der Feldmark aufhält, das ist schon eine tolle Empfindung.
Da gruselt sie wieder. Und das sagen Sie, ist genau. Eine tolle Empfindung. Wunderbar. Jetzt muss ich aber den Thriller-Autor, der so viele Menschen sterben lässt, fragen, wie möchten Sie denn mal sterben, wenn Sie sich denn aussuchen könnten?
Ja, das habe ich in meinem letzten Thriller Hast du Zeit beschrieben. Da wird ein 93-jähriger Mann in seinem Lesesessel mit einem Buch in der Hand frühmorgens von seiner Nichte gefunden. Er ist dann halt gestorben beim Lesen in seinem Lieblingssessel. Das kann ich mir für mich auch sehr gut vorstellen. Ich weiß ja, dass ich mir das nicht aussuchen kann. Und wahrscheinlich wird es so auch nicht passieren. Aber wenn ich diesen Wunsch äußern dürfte, ja, so möchte ich.
Und welches Buch hätten Sie dann in der Hand?
Das ist jetzt gar nicht so einfach. Doch, Ismael. Ismael ist ein relativ dünnes Buch über das Zwiegespräch zwischen einem Menschen und einem Gorilla, der sehr weise ist und dem Menschen den Spiegel vorhält, was in der Evolution alles verkehrt gelaufen ist.
Andreas Winkelmann, ganz, ganz herzlichen Dank für diese spannende, gruselige und sehr unterhaltsame Stunde. Vielen Dank.
Ich danke für das tolle Gespräch.